Natürlich war schon im Anfang des 20. Jahrhunderts die Welt sozialistisch geworden. Und zwar hatten die Kapitalisten sich freiwillig zu der neuen Gesellschaftsordnung bekehrt. Denn mittels der Röntgenschen Strahlen konnte man ein Monumentinnenbild sämtlicher Portemonnaies aufnehmen. Das hatte zur nächsten Folge, dass auf der Straße jeder den anderen verächtlich ansah und nicht grüßte.
Angesichts der Gletscher des Mont Blanc auf einem Grat schreitend, der nicht breiter war wie mein Alpenstock, habe ich mir eine Zigarette gedreht. Zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Der Schriftsteller Franz Held. Eine Sendung von Daniela Plügge und Dietrich Brandz.
Franz Held. Pseudonym für Franz Herzfeld. Geboren 1862 in Düsseldorf, gestorben 1908 in Italien. Galt als Anarchist.
Die Unterordnung unter ein Staatssystem ist der Tod jeder Kunst.
Deutscher Jude. Vater von John Hartfield und Wieland Herzfelde. Zwei der wichtigsten Figuren im Kulturleben der 20er Jahre. Der eine bekannt durch seine Collagen gegen den Faschismus, der andere als Verleger der Avantgarde.
Die Geschichte von Franz Held ist eine Geschichte des Verschwindens. Nicht nur seine Texte sind seit langem aus dem Bewusstsein verschwunden. Seine Novellen, Essays und Gedichtbände, 5 Theaterstücke und die beiden Romane. Auch der Autor ist verschwunden. Schon zu Lebzeiten. 8 oder 9 Jahre vor seinem Tod. Nahezu spurlos.
Lieber Genosse Otto, heute kam dein Brief vom 14.11. mit den Angaben über meinen Vater und der Broschüre. Hab herzlichen Dank für deine Mühe. Ich habe aus den Daten endlich erfahren, wann und wo mein Vater gestorben ist.
Schreibt der 81-jährige Wieland Herzfelde, Bürger der DDR, Kulturgröße des Sozialismus, 1977 an seinen Freund Josef Otto. Für das literarische Erbe von Franz Held, etwa für posthume Veröffentlichungen, hat sich sein Sohn, von Beruf immerhin Verleger, niemals verwendet. Auch sonst hat sich niemand dafür eingesetzt. Franz Held war Außenseiter und blieb es.
Ob Held jemals leichte Siege erfochten hätte, mag bezweifelt werden, denn er war vom Fähnlein der Aufrechten, denen die erdrückende Majorität Rückgrat geschmeidiger Kompromissnaturen nur zu gerne Hemmnisse entgegenstellt. Dessen ungeachtet erhoffte er sich von der Zukunft eine gerechtere Bewertung seiner dichterischen Provenienz, als jene aggressive Mitzeit gewillt war, ihm anheimzugeben.
Anarchie ist die Empörung des Lebens über jede Form von Herrschaft.
Der Schriftsteller Franz Held ist heute beinahe unauffindbar. Seine Werke sind weder im Buchhandel noch antiquarisch erhältlich. Eine Anfrage bei der Bayerischen Staatsbibliothek ergibt 4 Treffer, aber die Bücher dürfen nicht entliehen werden. In der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin heißt es, Bestand erfragen, Kriegsverlust möglich. Die heutige Realität von Franz Held ist eine Aktennotiz. Wer seine Biografie rekonstruieren will, wer seine Lebensgeschichte erzählen möchte, muss sich auf einige schwer zugängliche Schriften verlassen, auf zeitgenössische Kommentare und ungesicherte Fakten. Sich einen Weg zu diesem Autor zu bahnen, bedeutet, auf einem schmalen Grat entlang zu schreiten. Es bedeutet auch, Fantasien in die Biografie dieses Mannes zu projizieren, um sich auf diese Weise dem Lebensthema von Franz Held zu nähern. Dem Verhältnis von Realität und Fiktion.
Fantasie haben heißt nicht, sich etwas auszudenken. Es heißt, sich aus den Dingen etwas zu machen.
Fest steht
1896. Franz Held verlässt Deutschland. Er zieht mit seiner Frau Alice von Stolzenburg und 3 Kindern in die Schweiz, in ein Dorf am Vierwaldstätter See, wo das 4. Kind geboren wird. Ein Sohn, der sich später Wieland Herzfelde nennt. In der Schweiz lebt die Familie völlig verarmt. Sie zieht weiter nach Österreich und findet Unterschlupf in einer abgelegenen Almhütte auf dem Geisberg bei Salzburg. Dort verschwindet Franz Held 3 Jahre später, zusammen mit seiner Frau.
Fest steht
2005. Der Aktionskünstler Hans Winkler ist seit gut 100 Jahren der Erste, der das Werk und die Lebensumstände des Autors erforscht. Er recherchiert in den Archiven der Berliner Akademie der Künste. Dort befinden sich die Nachlässe von John Hartfield und Wieland Herzfelde, den beiden berühmten Söhnen.
Fest steht:
Im Nachlass von John Hartfield findet Hans Winkler das Foto einer Hütte. John Hartfield hat sie für seine Enkelkinder gebaut und im Garten seines Hauses aufgestellt. Vermutlich ist es der Nachbau jener Hütte auf dem Geisberg bei Salzburg, wo die Familie Unterschlupf fand und John Hartfield einen Teil seiner Kindheit verbrachte.
Fest steht:
Hans Winkler rekonstruiert die Hütte für die Ausstellung Künstlerarchive in der Berliner Akademie der Künste. Er baut sie nach und installiert sie im gläsernen Durchgang zwischen Pariser Platz und Holocaustmahnmal. An die Wand vor der Hütte projiziert er ein Dia. Es zeigt eine Alpenlandschaft.
Rekonstruktion und Projektion liegen nahe beieinander.
Hans Winkler schreibt als Erster die Geschichte von Franz Held, die Held-Saga, eine Story von 23 Seiten mit historischen Fotos.
Ich meine, ich habe eigentlich letztendlich sein Lebenswerk über seine Texte rekonstruiert oder versucht zu rekonstruieren, weil man ja fast nichts weiß. Gell? Und das war ja das Verblüffende, oder der Ausgangspunkt war ja, dass selbst in der Biografie von John Hartfield nichts Näheres über seinen Vater gestanden ist, außer dem Vater verschwindet und Sozialist und bla bla bla. Es wurde in einem Satz abgehandelt. In einer Zeit, wo fast alles durchforscht wird, diese Lücke, die in einer Biografie auftaucht, auch weiterhin ignoriert wird. Auch der Mythos, gell? Dieses, man weiß nichts, es wird auch viel vertuscht, es gibt keine großen Informationen über den. Und das ist letztendlich auch, man will Sachen sehen, wie sie sind. Gell? Also John Hartfield hat man ja auch immer wunderschön so gesehen, wie er ist, der Kämpfer gegen die Nazis. Aber alles andere interessiert einen ja gar nicht. Gell? Und als ich halt draufgekommen bin, dass es halt wirklich um eine Person geht, der sich selber als Anarchist gesehen hat oder auch sich gesellschaftlichen Konventionen entzogen hat, ist es verständlich gewesen, dass er auch bis heute noch ignoriert wurde oder ignoriert wird. Und das ist für mich letztendlich auch eine Fortsetzung eines Verschwindens.
Mir steht die kleine, lebhafte, nervöse Figur vor Augen, wie ich sie zuletzt im Sommer 1897 gesehen hatte. Ein Feuergeist hinter einer mächtig gewölbten Stirn, der Spitzbart nicht ohne Eleganz gepflegt, die Augen ewig in Bewegung und Glanz, das Gesicht etwas an den idealisierten Shakespeare erinnernd. Dazu eine gedrungene Gestalt, die spielend weite Gebirgsstrecken überwand, eine Sprache voll Affekt und Theatralik, leis dialektisch gefärbt, und das Herz maßlos unter den Verzerrungen seiner Werke und unter der elementaren Kraft seines Talentes leidend. Er hatte nie Kleines gewollt. Immer dürstete er nach Größe, Kraft, Stolz.
Fest steht:
1876. Bereits der 14-Jährige gewinnt den Dramenwettbewerb seiner Heimatstadt Düsseldorf, noch unter seinem bürgerlichen Namen Franz Herzfeld. Das Stück wird aufgeführt, wird bejubelt. Auch die Gedichte des 25-Jährigen werden begeistert aufgenommen. Franz Herzfeld, der sich jetzt Held nennt, dichtet im Heineton. Lediglich zwei zeitgenössische Quellen geben ein Bild von ihm.
Ich sah ihn zuletzt in einer Wirtschaft bei Berchtesgaden. Dort saß Franz Held und ruhte sich von einer 10-stündigen Gebirgstour aus. Und eine Minute darauf stießen unsere Gläser an. Eine Viertelstunde später hatten wir nur noch den weiten Himmel zum Gefährten, hier und da aufblitzende Fenster und die schwarzen, schweigenden Berge. Seine alte Unrast brach hier los. Unbändige Leidenschaft schrie ihren Hass hinaus und in allen Worten fieberte die Sehnsucht nach Glück, Ruhe, Stille und nach Erfolg.
Für die Grundstimmung von Franz Held hat Ernst Kreowski, ein Freund und Kollege aus dem Berliner Literaturbetrieb, damals ein Wort erfunden: die Unrastpein.
Eng mit jener Unrastpein hängt Franz Helds dichterisches Schaffen zusammen. Seine Unsesshaftigkeit und sein Schweifesinn waren schuld daran, dass viele Manuskripte verloren gingen. 1882 verließ Herzfeld das Gymnasium. Genau zwei Monate später befand er sich in Bonn. Bei Beginn des dritten Semesters treffen wir ihn in Leipzig. Dann geht es nach München. Die Juristerei ist endgültig abgetan, denn von jetzt an hat er, sowohl dort wie unmittelbar danach in Berlin, ausschließlich philologischen und philosophischen Disziplinen angehangen. Eine regelrecht zum Abschluss gebrachte akademische Vorbereitung war das allerdings nicht. Voll tosenden Freiheitsgefühls stürzt Held sich jetzt in den Strudel. So flüchtet er abermals nach München. Bald steckt er Hals über Kopf in schweligem Großstadtbodem. Immer weiter. Immer faustischer wird seine Begierde. Auf nach Paris. Einen Winter lang. Dann nimmt er Abschied. Nach Berlin. Ihn fröstelt in dieser kühl-geschäftlichen Atmosphäre. So eilt er geradewegs über München wieder den Alpen zu. Und einmal noch weiter. Italia.
So kann man es in den spärlichen Quellen nachlesen. Franz Held, der Rastlose, der Getriebene, der Flüchtende.
Ich glaube, der wichtigste Aspekt ist der Entzug. Der Entzug aus der Gesellschaft oder aus den Gegebenheiten. Nicht die Flucht im klassischen Sinne, die negativ behaftete Flucht, von was wegzurennen, sondern letztendlich ein Statement, sich Dingen zu entziehen. Und das, glaube ich, ist ja der Ausschlag gewesen, auch ein Leben jenseits der klassischen Bürgernormal zu führen. Das heißt, aus seiner Familie, klassischen Familie rauszubrechen, ist letztendlich auch das Verlassen der bürgerlichen Sicherheit, des bürgerlichen Umfelds. Und Held hat sich durchaus auch eine eigene Realität geschaffen, ja? Oder hat eine andere Realität gelebt, die auch plötzlich extrem kippen kann. Ja, dass sie eine Terrorfunktion einnimmt. Das muss, ja, so ähnlich wie der Bauer sagt im Watzmann, auf hier muss man auf den Berg. Man will nicht hoch, sondern man muss hoch auf den Berg. Ja. Und das ist ja letztendlich auch die Kehrseite der Sehnsucht. Es klingt so dramatisch. Letztendlich ist es ja oft ganz einfach. Übergeordnet ist einfach, dass man ein anderes Leben führt, dass das viel mehr provokanter war als der Text.
Prasst, wenn ich hungere. Ich bin besser wie ihr. Schwelgt, wenn ich lechze. Ich bin besser wie ihr. Spreizt euch, wenn Stumpfheit mich höhnt. Ich bin besser wie ihr.
Dieses Ich bin besser wie ihr, gell? Wo auch so eine Rotzigkeit rüber. Gell? Das könnte auch ein Sechspistels-Text sein. So ein Punk-Song. Ich bin besser wie ihr. Oder so. Auch als Provokation.
Fest steht
1900. In der Zeitschrift Die Gesellschaft erscheint ein Bericht, aus dem hervorgeht, der Schriftsteller Franz Held, Pseudonym für Franz Herzfeld, sei in eine Irrenanstalt bei Bozen eingeliefert worden.
Fest steht
1912. 4 Jahre nach dem Tod des Autors gibt Ernst Krijowski gesammelte Werke von Franz Held heraus. Im Vorwort zeichnet er ein literarisches Charakterbild.
Die Poesie schien ihm untrennbar vom realen Leben wie vom schöpferischen Ingenium selbst, jedoch völlig unvereinbar mit markthaften Interessen. Dem stumpfen Widerstand der Welt setzte er mal für mal den zornigen Mut des Kämpfers entgegen. Er war kein tüftelnder Problemjongleur, kein kühl verständiger Analytiker. Er folgte mit Wonneschauern nur den Eingebungen seiner mächtigen Fantasie.
Ich will nicht Ehre, nicht Gold. Das höchste Glück liegt alleine in dem, was mein Inneres mir zollt.
Er wurde traurig und machte traurig.
Weitere Quellen über die Person Franz Held stehen nicht zur Verfügung. Nur die Erscheinungsdaten seiner Werke sind verbürgt. Ab jetzt müssen wir uns auf die Held-Saga von Hans Winkler verlassen. Und auf die Texte von Franz Held, die Theaterstücke, Novellen, Gedichte, Essays und vor allem auf seinen Roman in Prosa, eine Afrika-Reise durchs Marsfeld, eine brillante Groteske. Franz Held beginnt, das Verhältnis von Fiktion und Wirklichkeit auszuloten.
1889. Der Eiffelturm wird eingeweiht. Damals das höchste Gebäude der Welt. Ein Wunder der Technik, Symbol der Moderne, Wahrzeichen der Weltausstellung auf dem Pariser Marsfeld.
Ein Jahr später, mit 28 Jahren, publiziert Franz Held den Roman zum Turm, eine Afrika-Reise durchs Marsfeld. Franz Held ignoriert die Spitze des Fortschritts. Sein Held kommt aus der südfranzösischen Provinz in die große Stadt. Er heißt Tartarin und ist Vorsitzender des Tarasconesischen Alpenvereins. Er tritt an, den Eiffelturm mit Wanderstock und Alpenvereinsfahne zu erklimmen. Von einem Fahrstuhl weiß er nichts.
Der Semaphore, das gelesenste Blatt Tarascons, es gab kein anderes, hatte gesprochen. Ja, unsere Stadt hat ein Anrecht, von dem kühnen Löwentöter und Alpenersteiger Tartarin eine neue, zeitgemäße Tat zu erwarten. Das war der Schlusssatz eines Leitartikels über den kürzlich vollendeten Eiffelturm. Konnte die Anspielung deutlicher sein? Alle anderen Tarasconesen außer Tartarin waren durch ihre Gewerbe- und Kramläden an der weiten, kostspieligen Reise verhindert. Nur dem Löwentöter und einzigen Rentier des Städtchens standen für das waghalsige Unternehmen die nötigen Mittel, der unerlässliche Heldenmut zur Verfügung. Heldenmut? Hören Sie gefälligst auf. Heldenmut zur Besteigung des Eiffelturms? Lassen Sie mich bitte ausreden. Sie sind mit Ihrer werten Frau Gemahlin ganz bequem bis zur dritten Etage gefahren, ich weiß. Und Ihre sonst ja so nervöse Gattin hat nicht mal über den mindesten Schwindel geklagt. Die Ascenseure funktionieren so sicher. Aber das ist es ja eben. Der Semaphore hatte den Bürgern Tarascons die Existenz von Ascenseure im Eiffelturm verschwiegen.
Von einem Ascenseur, einem Fahrstuhl, will Tartarin auch nichts wissen. Schließlich ist er Alpinist, einer, der grundsätzlich zu Fuß geht. Außerdem stattet ihn der Autor mit der besonderen Begabung aus, über gewöhnliche Dinge wie technische Errungenschaften gelassen hinwegzusehen. Tartarin sieht die Wirklichkeit nur, wie er sie sehen will, mit den Augen seiner Wünsche. Und das ist kein Spaß, auch wenn Tartarin eigentlich eine lustige Figur ist. Aber keine Erfindung von Franz Held. Sie stammt ursprünglich aus der Feder von Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon von 1872. Der wiederum ist nach einem weiteren literarischen Vorbild geformt, dem Don Quixote von Miguel Cervantes. Eine Figur mit Geschichte also. Und mit exzentrischen Ansprüchen ans Leben. Voller Sensationen muss es sein. Schon Daudet lässt seinen Tartarin Abenteuer bestehen, lässt ihn Löwen erlegen und Berge bezwingen. Alles in seinem Zimmer, in seiner Fantasie. Auf gewisse Weise ist die Figur des Tartarin eine Überschreibung des Ritters von der traurigen Gestalt. Die zentrale Frage lautet deshalb bereits hier:
Wie viel Illusion braucht ein Mensch?
Es lässt sich nicht länger verheimlichen, dass in der Brust unseres Helden ein Zwiespalt herrschte. Er trug in sich die Seele eines Don Quixote, denselben ritterlichen Schwung, dasselbe heroische Ideal, die gleiche romantische und fast schon grandiose Wildheit. Aber zu seinem schmerzlichen Bedauern hatte er nicht auch den Leib des ruhmreichen Hidalgo, diesen knochigen, harten und dünnen Körper, dieses gleichsam nur angedeutete Symbol eines Körpers, über den das wirkliche Leben keine Macht hatte. Tartarins Leib, im Gegenteil, war sehr dick, sehr schwer, sehr empfindlich, wehleidig, anspruchsvoll. Er hatte den dicken Wanst und die kleinen, feisten Beine des unsterblichen Sancho Panza. Don Quixote und Sancho Panza in ein und demselben Menschen. Man kann sich denken, was für ein häusliches Leben die beiden da drin führten, welche Kämpfe. Tartarin Quixote, sehr aufgeregt: Bedecke dich mit Ruhm, Tartarin. Tartarin Panza, sehr ruhig, läutet dem Dienstmädchen: Jeanette, wo bleibt meine Schokolade?
Diesen Tartarin schickt Franz Held 20 Jahre nach Daudet erneut auf eine Reise.
Tartarin war noch nie in Paris gewesen. Er dachte sich die Millionenstadt als eine Fundgrube der seltsamsten Abenteuer auf Schritt und Tritt. Wer konnte schon wissen? Verwechslung mit einem ausländischen Kronprätendenten, eine Dame in Trauer sucht Schutz bei ihm, vielleicht gar, wenn das Wetter gut ist, eine kleine Revolution. All das war für Tartarin Quixote sehr verlockend.
Franz Held schreibt eine Hommage an den Ritter von der traurigen Gestalt und versetzt ihn in die Gegenwart von 1889 auf den Eiffelturm als Alpinist.
Muss unser Hirn die alten Gedanken immer weiterschleppen?
Eine Besteigung des Eiffelturms durch einen Bergsteiger, der dann oben am Gipfel eine Flagge hissen wird und seine Erstbesteigung feiern will, ist eine schöne konzeptionelle Idee. Die Absurdität der Idee ist einfach eine schöne Idee, wie so eine Darstellung einer Realität, die da ist, die man vielleicht gar nicht wahrnimmt. Ich habe zum Beispiel selber schon eine Erfahrung gemacht, ich bin am World Trade Center raufgefahren und ich habe ein bayerisches Ehepaar getroffen. Als es anfing zu regnen, meinte die Frau zu ihm, jetzt brauchen wir unser Quittergewand. Und jetzt wäre es schön, wenn wir Edelweiß finden würden. Und dann gibt es eine Szene von Louis Drenker, der verlorene Sohn, wo er von den Alpen nach New York geht. Und er plötzlich wacht auf und die Skyline von Manhattan verändert sich in eine Bergwelt, in Bergformationen. Und das ist auch ein unheimlich interessanter Aspekt, auch, gell? Was man gerne sehen will oder was man auch braucht. Wie im Kino auch. Es werden fiktive Welten geschaffen, in der Werbung oder wo auch immer. Es werden immer irgendwo fiktive Welten geschaffen. Und darum ist es auch wichtig, in der Kunst und in der Literatur diese fiktiven Welten zu schaffen und entgegenzusetzen, ja? Fantasieprojekte zu realisieren.
Wie viel Illusion verträgt die Wirklichkeit?
Zeitsprung.
1993. Im Nationalpark Berchtesgaden werden zwei Bären gesehen. Die örtliche Tageszeitung berichtet.
Aber worüber?
Der Aktionskünstler Hans Winkler und sein Mitstreiter Stefan Michiel haben sich als Bären verkleidet. Sie spazieren im Bärenkostüm durch den Nationalpark Berchtesgaden. Ein Foto zeigt, wie die Köpfe der beiden Männer aus ihren Bärenkostümen herausragen. Den Bärenkopf halten sie im Arm.
Das Foto bezeugt die vollzogene Täuschung. Es existiert neben den Bildern von Bären, die Touristen in ihrer Erinnerung bewahren. Die Imagination des einen verwandelt sich in die Erinnerung des anderen. Hans Winkler im Bärenkostüm, Don Quixote in Angriffsstellung vor Windmühlen, Tartarin als Alpinist auf der Spitze des Eiffelturms. Die drei eint der anarchische Impuls, der Wirklichkeit etwas entgegenzusetzen. Die Macht der Imagination gegen das Realitätsprinzip der anderen. Was über Don Quixote gesagt wird, gilt auch für Franz Held.
Er ist mit dem ihm eigenen Ernst auf Wahrheit aus. Er will das Unmögliche versuchen, wie er selbst sagt, die Auflösung der Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit.
Tartarin setzte daraufhin mit wichtiger Miene auseinander, dass er den ganzen Eiffelturm zu Fuß ersteigen wolle. Nun, entgegnete Bompard mit sarkastischem Lächeln, diesmal haben Sie sich einen weniger gefährlichen Sport ausgesucht, wie auf dem Mont Blanc. Die Kompanie des Eiffelturms hat volle Garantie gegen Unfälle übernommen und wieder eine Kompanie, die Sie mir aufbinden wollen, schrie Tartarin halb im Spaß, halb ernstlich erbost. Ich glaube nicht mehr an Kompanien. Sagen Sie, was Sie wollen von Garantie. Die Gefahren werden hier auf dem Turm so echt und so schrecklich sein, wie sie auf dem Mont Blanc waren. Nach einigen fruchtlosen Protesten lächelte und schwieg Bompard. Schön, dachte er, lassen wir ihm den Glauben an Gefahren, wenn ihn das glücklich macht. Gefahren, rief ein ungeheuer dicker Herr dazwischen, ein Belgier, der eben an ein leer gewordenes Tischchen niedergeplumpst war. Mit der Hälfte seines Rückens versperrte er neuen Gästen die Tür. Gefahren, hohnlachte der Dicke. Ich steige täglich 5-mal den Eiffelturm auf und ab, bis oben zu Fuß. Grandiose Entfettungskur. Tartarin lächelte kalt und ungläubig. Wir werden uns vielleicht heute Abend auf dem Gipfel widersprechen, sagte er überlegen. Früher käme der gewiegteste Alpinist nicht hinauf.
Zeitsprung.
1995. Der Aktionskünstler Hans Winkler installiert im Naturkundemuseum von New York die Erstbesteigung des Paramount. Er bestückt eine Berglandschaft in einem Schaukasten mit kleinen Zetteln, die den Weg zum Gipfel weisen. Auf diese Weise als künstlerische Intervention unternimmt er eine Reise auf den fiktiven Filmberg von Hollywood.
Wie viel Wirklichkeit verträgt die Illusion?
Hans Winkler folgt mit seinen Interventionen einem ähnlichen Impuls wie der Alpinist Tartarin auf dem Eiffelturm. Der selbstverständliche Gegenstand, mal ist es ein Turm, mal ein Filmberg, wird mit eigenen Wünschen bestückt. Oder mit Träumen. Oder einfach mit Fantasien. Es ist der Impuls, das Vorgefundene nicht hinzunehmen und andere zu animieren, das Sichtbare ebenfalls in Frage zu stellen. Im Grunde eine romantische Haltung. Viele Autoren haben sie seit dem 19. Jahrhundert vertreten, zum Beispiel Gustave Flaubert.
Das Leben ist nur mit einer Marotte erträglich. Sobald man seine Träume aufgibt, stirbt man vor Traurigkeit. Man muss sich krampfhaft daran festhalten und hoffen, dass sie einen mitreißen.
Don Quixote ist, wie der Dichter Cervantes ausdrücklich mitteilt, aus Traurigkeit gestorben.
Tartarin ist für Franz Held keine traurige Gestalt. Obwohl er jedem Trickbetrüger auf den Leim geht, getäuscht, betrogen und beraubt wird, Tartarin ist vergnügt. Ein Held, an dem jeder versteinerte Wahrheitsanspruch irre werden muss. Er setzt die Imagination als Festung in die Welt, als Entgegensetzung, an der die Materialwelt scheitert. Denn die Wirklichkeit als pure Wirklichkeit, Wunder der Technik, Realität der Maschinen oder Macht des Geldes, eine Wirklichkeit, der man ausgesetzt ist, ohne sich entscheiden zu können, wie man sie wahrnehmen will, bedeutet Terror. Ohne das Regulativ der Fantasie wird jede Fahrstuhlfahrt zum Höllensturz.
Als die ganze Gesellschaft in den Fahrstuhl zur Hinabfahrt stieg, glaubte der arme Bergsteiger, dessen Haupt alle Kobolde des Champagners umtollten, jetzt finge das Erdbeben erst recht an. Denn er sah durch das Fahrstuhlfenster die 1000 Stangen des Eisengitters aufwärts steigen und sich um ihre unzähligen Knotenpunkte langsam herumdrehen wie Mühlenräder um die Achse. Sie tun beides auch für nüchterne Augen infolge optischer Täuschung. Auf den bespitzten Tartarin aber machte dieses Phänomen einen revolutionierenden Eindruck. Er glaubte, der Eiffelturm flöge in die Höhe.
Franz Held stellt dem Roman »Die Afrika-Reise durchs Marsfeld« ein Zitat des Dramatikers Henrik Ibsen voran.
»Wir kommen noch immer früh genug aus dem Leben.«
Franz Held zelebriert die fantastische Verwandlung der Wirklichkeit, das literarische Experiment mit Existenzen, die Lust am Gedankenspiel, die Emanzipation von der Konvention, kurz das Anarchische der Fantasie. Vom Literaturbetrieb seiner Zeit ist ihm deshalb ein Etikett angeheftet worden. Franz Held, der Anarchist.
1893. Im Bericht der damaligen katholischen deutschen Literaturgeschichte zum Beispiel heißt es:
Wohl der feinste und originellste unter den anarchistischen Poeten ist Franz Held, dessen Schaffen der Tod frühzeitig ein Ende setzte.
Wie anarchisch darf Fantasie sein?
Der Begriff Anarchie wird ja immer noch gedeutet oder sehr in die Nähe von Terrorismus, von Willkür und Chaos gesetzt, gell? Und letztendlich bedeutet ja der Begriff auch die Suche nach Freiheit. Ja? Um welchen gesellschaftlichen Zwängen werde ich eigentlich ausgesetzt? Und wo sind die Möglichkeiten, dass ich mich entziehe dem Ganzen? Das sind eigentlich die Grundideen Ende des 19. Jahrhunderts gewesen, dass man eben aus diesen Zwängen ausbricht. Jede Generation hat eine eigene Sprache, man hat eine Ausdrucksform, ja? Aber man behält eine Sprache bei. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit Ideen und Fantasien und kulturellen Ideen. Ja? Also bestimmte Ideale der Anarchie sind nach wie vor immer noch präsent, auch utopische Ideale. Die haben was Faszinierendes. Ja? Sich Welten zu schaffen, eigene Welten zu schaffen, Strukturen zu schaffen, Visionen, Utopien, die sind natürlich viel reizvoller, als sich mit Gegebenheiten abzufinden, die halt manchmal auch wirklich öde sind oder banal sind oder kunstfeindlich sind. Ja?
1893. Drei Jahre, nachdem der vergnügte Held Tartarin die Erstbesteigung des Eiffelturms feiert, veröffentlicht Franz Held ein soziales Trauerspiel in 5 Akten, Manometer auf 99.
Die beiden Hauptfiguren, die Brüder Max und Ernst, stammen aus einem gutbürgerlichen Haus. Sie vermessen die Wirklichkeit unter praktischen Gesichtspunkten. Sie kandidieren für den Reichstag, beide im selben Wahlkreis. Ihr Streit entzündet sich an der Frage, wer seine Kandidatur zurückziehen soll. Ernst ist der Ältere. Er hat die Fabrik des Vaters geerbt, führt sie mit Erfolg und kandidiert für die Konservativen. Der jüngere Bruder Max, talentiert, aber erfolglos, ist beseelt vom Traum, das Leben eines Schriftstellers zu führen. Max kandidiert für die Sozialisten.
Mehr Würde, Max. Deine ganze Lebensführung. Das ist nur ein Symptom deiner allgemeinen Infektion. Dass es dir ganz und gar nichts macht, so ohne Stellung und ohne feste Arbeit in der Stadt unterzugehen. Dass dir so gar nichts an deiner Unabhängigkeit liegt. Lass uns wie Männer in die Notwendigkeit sehen. Ich weiß ja, äußere Gewalten haben dich so weit gebracht.
Zur selben Zeit meldet der neue Kurs, laut Editorial eine Berliner Zeitschrift für öffentliche Angelegenheiten, die sich alle zwei Wochen einen Verdienst um die Sache des Vaterlandes erwerben will und daher unentwegt Eintritt für die gute Sitte, das monarchistische Prinzip und die Weckung nationalen Sinnes.
Die allgemeine sittliche und physische Degenerierung des nervösen heutigen Geschlechts erhöht selbstverständlich die Gefühle des Missmuts und der Unzufriedenheit, wie sie die wirtschaftliche Notlage an sich bedingt, weit über alles Maß hinaus. Wo man früher duldete, verzweifelt man heut. Wo man früher murrte, rast man heut bis zur Tollwut.
Das Drama Manometer auf 99 endet mit einer Explosion. Ein Heizkessel explodiert, stellvertretend für vieles andere. Und der ihn explodieren lässt, ist Max der Sozialist.
Manometer auf 99. Jetzt muss der Kessel springen. Und wenn ich dich in die Luft schleudere, ich, das glaube mir, ich fliege mit. Ich werde mitzerrissen.
Wie viel Wirklichkeit verträgt die Illusion?
Um seine Weltsicht zu retten, um seine Fantasien nicht aufgeben zu müssen, um nicht endgültig an der Wirklichkeit zu scheitern, löst Max, der Kandidat der Sozialisten, eine gigantische Explosion aus. Den biederen Bruder, den Vertreter des Realitätsprinzips, lässt der Autor Franz Held mit in die Luft fliegen.
Wenn ich nur die Gewissheit hätte, dass der ganze Krempel hier betastet sich, fiebrig, endgültig zerrissen wird. Bewusstlose Rast, jähes Untertauchen in der Nacht, wie köstlich. Aber nur nicht wieder neu geprägt werden. Nur nicht wieder verpfuscht werden. Der Vorhang fällt. Bei geschlossener Szene furchtbares, donnerähnliches Getöse, das die erfolgte Explosion andeutet.
So lautet die Regieanweisung.
Das Grab des Freien. Bei diesem Baum hat er sein Grab gefunden. Aus Großstadtzwang der Flüchtling einzig frei. Er floh zum Wald, wie wild, gehetzt von Hunden. Er atmend tief, zu spät. Es war vorbei.
Franz Held mischt sich ein in die Belange seiner Zeit und entzieht sich. Für politische Parteien und Ideologien ist seine Dichtung nicht zu gebrauchen.
Er ist nicht vereinnahmbar. Also mit ihm kann man schlecht Geschäfte machen. Ja? Also ich denke, dass er weder für Weimar noch für irgendwelche Systeme bis jetzt von Nutzen gewesen sein könnte, weil er einfach nicht dieses Klischee widerspiegeln kann, ja? Weil es einfach viel zu widersprüchlich oder zu vielfältig ist oder zu absurd.
Seine Dramen wie Manometer auf 99, die sich Themen seiner Zeit widmen, bleiben erfolglos oder werden boykottiert. In seinen Novellen beginnt Franz Held daraufhin, das Verhältnis von Kunst und Leben auszuloten.
Wie viel Illusion verträgt ein Mensch?
In der Novelle Vater Morgana schickt er Alfons, einen jungen Mann aus der Provinz, der von Kindheit an davon träumt, Kirchenbaumeister zu werden, nach Paris. Er ist talentiert und wird gefördert. Traum und Handeln sind eins. Doch Der junge Mann verliebt sich, ohne es zu wissen, in eine Kokotte. Im größten Liebesglück erliegt er einer Täuschung. Der Idealist wird zum dienstbaren Trottel der Hure. Dank seiner Unschuld und Naivität, seiner Intuition, wie sie meint, sagt er Börsengewinne und Kursverluste voraus. Er weiß nicht, dass er es mit einer Hure zu tun hat. Erst als sein Lehrer ihn mit der Kokotte sieht und ihn von der Akademie entfernt, erst als er begreift, worauf er sich eingelassen hat, Aktienhandel und Prostitution, für ihn der Gipfel der Unmoral, erst als er sieht, dass seine Fantasie von Liebe und Glück nur eine Fata Morgana ist, tötet er sich.
Muss unser Hirn die alten Gedanken immer weiter schleppen?
Sein Körper wird in die Morgue gebracht, das Pariser Leichenhaus für Selbstmörder und Namenlose.
Die Morgue ist ein Institut der kommunalen Reinlichkeitspflege, wie die Kloaken und die Kirchhöfe. Auch die Ameisen haben Reinlichkeitssinn und schaffen ihre Toten aus den bewohnten Haufen fort. Aber ihre Kirchhöfe sind nicht geschmückt wie die unsrigen. Wir sind eben als Menschen voll idealer Empfindungen. Dank dieser Idealität des Menschentums werden die Mitmenschen, die gewagt haben, das Leben auf eigene Faust zu verlassen, wie Kehricht zur Seite geworfen in einem düsteren, feuchten, widerlichen Hundeloch. Denn anders ist die Morgue nicht. Vielleicht zur Strafe dafür, dass sie durch ihren freiwilligen Tod Unabhängigkeitsgefühl bewiesen haben. Eine Charaktereigentümlichkeit, die in der menschlichen Gesellschaft nicht geduldet wird.
Alfons, der Held dieser Geschichte, stirbt nicht. Er lebt noch einmal auf, lebt weiter. Und mit seinem neu erworbenen Ruhm als Überlebender der Morgue legt er eine glänzende Karriere als Villenarchitekt hin. Er verschwendet sich an Kokotten, die gerade in Mode sind, ist reich, berühmt und allseits geachtet. Und als er dann tatsächlich stirbt, wird er auf dem schicken, prominenten Friedhof Trocadero bestattet. Franz Held aber fragt:
Liegt sich's dort besser wie in der Morgue?
Keine der Figuren von Franz Held findet ihre Freiheit in der Erfüllung maßloser Wünsche, sondern im Totenhaus, im Selbstmord, im Wahnsinn, in einer Explosion. Es sind Sehnsüchtige, Traumbegabte, die an Geld, Glück oder Liebe glauben oder an eine Prophezeiung. Es sind keine Pragmatiker, die sich in den Lauf der Welt einfädeln. Sie begnügen sich nicht mit Grenzen, die ihnen gesetzt wurden. Franz Held dirigiert seine Figuren dabei stets an denselben Fixpunkt, die Erfüllung ihrer Wünsche. Und genau die entpuppt sich als Täuschung. Wer etwas wagt, kommt darin um. Franz Held lässt seine Figuren immer dann scheitern, wenn sie ihrem Traum am nächsten sind.
1898. Ein Jahr vor dem Verschwinden von Franz Held. Sein erzählendes Gedicht »Der Würfel Petri« wird publiziert.
Hinko, der Stellvertreter des Teufels, und Petro, der Stellvertreter Gottes, würfeln mit einem Totenkopf um die Seelen. Vergnügliche Anarchie an der Himmelspforte.
Wer's Höchste geworfen mit solchen Knochen, bekam die Seele zugesprochen und schickte sie schmunzelnd an ihren Ort. Die Seelen, verblüfft, schrien Blut und Mord, denn sie hatten auf Erden sich oft ganz ein ander Quartier erhofft. Es half ihnen nichts. Sie wurden spediert zum erwürfelten Standort, abgeführt.
Zeitsprung.
1971. Die Aktionskünstler Abby Hoffman und Jerry Rubin werfen in der New Yorker Börse Dollarscheine von der Zuschauertribüne aufs Börsenparkett. Die Broker hechten nach den Geldscheinen, das Börsengeschäft kommt zum Erliegen. Seitdem ist die Zuschauertribüne in der Wall Street verglast.
Viele Interventionen von Aktionskünstlern steuern auf einen Moment zu, an dem die Selbstverständlichkeit des Alltags sich als Trug erweist.
1978. Der Künstler Bogumir Ecker, heute Professor für Bildhauerei an der Hochschule der Bildenden Künste in Hamburg, sägt ein dreieckiges, circa 8 cm großes Stück aus dem Eiffelturm und installiert es mit einem Draht an der Eisenkonstruktion des Turms unweit der ursprünglichen Stelle.
Aktionen sind nicht einfach nur blindlings aktionistische Motivations- oder emotionsgesteuerte Handlungen, sondern sehr oft ganz langwierig durchdachte Schritte, die auf den Punkt gebracht werden, um auch eine Stärke zu haben.
1996. Der Aktionskünstler Hans Winkler verbringt als Stipendiat ein Jahr in New York. Als Teil der Arbeitsgemeinschaft PTT Red gelingt es ihm, gemeinsam mit Stefan Michel zum Abschied die Freiheitsstatue in rotes Licht zu tauchen.
Das ist natürlich nicht so einfach. Es gibt keine Genehmigung dafür. Es gibt ausschließlich den einen Weg. Das ist der illegale Weg, dass man es einfach realisiert. Und dafür war halt notwendig, dass man, um nicht in ein offenes Messer zu laufen oder um nicht irgendwie blindlings irgendwo im Knast zu landen oder sonst wo, war es notwendig, die ganzen Bedingungen auszukundschaften. Also wir haben über eine Woche hinweg sämtliche Securities beobachtet und Pläne erstellt, so wie man Banküberfall macht oder so. Wo ist wer? Und die ganzen Pläne zu allen Securities, allen Polizeileuten und Rangers gemacht. Dann gab sich eine Quersumme, wo letztendlich 10, 15 Minuten Freiräume waren, wo kein Security an der besagten Stelle ist, wo die Lampen sind, die Beleuchtungslampen. Und wir haben für die Scheinwerfer Folien besorgt, rote Folien, die schon präpariert waren in der Größe der Scheinwerfer, und haben innerhalb von dieser Zeit, von diesen 10, 15 Minuten, wo eigentlich alle bemüht waren, alle Touristen wieder aufs Boot zu kriegen, bevor die letzte Fähre nach Manhattan geht, haben wir alle sämtliche Flutlichter mit roter Folie versehen. Um dann auch noch das Restrisiko auszuschalten, dass Touristen blöde Fragen stellen oder Leute sich irgendwie einmischen, haben wir noch so eine Autoritätsuniform angezogen, so eine Ranger-Uniform. Und die kann man ja in Chinatown kaufen, kann ja alles, man kriegt ja alles. Dann hatten wir uns so als Ranger angezogen und innerhalb dieser Zeit diese Folien aufgelegt und sind mit der letzten Fähre, mit den letzten Touristen zurück nach Manhattan und haben dann 2 Stunden gewartet, um die Freiheitsstätte dann in Rot zu sehen. Als es eben dunkel geworden ist, wurden die Fluten eingestellt und es war rot. Unser Duo hieß ja auch PTT Red oder Paint the Town Red, was ja heißt, nicht die Stadt rot anmalen, sondern die Stadt verändern.
Ein Foto dokumentiert die Aktion.
Muss unser Hirn die alten Gedanken immer weiter schleppen?
100 Jahre vor Aktionskünstlern wie Hans Winkler und Abby Hoffmann hat Franz Held in seinen Schriften, vielleicht auch im Leben, genau diesen Moment untersucht. Was passiert, wenn die Fantasie in die Welt gerät? Seine Antworten auf diese Frage werden zunehmend düster, gewaltvoll. Die Fantasiebegabten, das lehrt ihn das ausgehende 19. Jahrhundert, verdienen keinen Platz im fortschrittsgeilen Geschehen.
Wozu dann die Begabung zur Fantasie?
Der Schriftsteller antwortet mit einer Novelle. Er nennt sie »Woher? Venezianische Fantasie«. Lars, ein junger Wissenschaftler, bereitet sich auf eine Expedition zum Nordpol vor. In Venedig trifft er auf eine geheimnisvolle Frau.
»Was willst du am Nordpol suchen?« fragte sie hastig. »Bleib weg von dort«, flüsterte sie durch die Zähne. »Warum drängt es die Menschen, die lebenden Menschen, so gewaltig nach jenen mächtigen Einöden zwischen Eis und Gewölk?« Die wissenschaftlichen Ergebnisse, aber das ist nicht mit 2 Worten zu erklären, auch die gesuchte Durchfahrt für den Handel, und vielleicht wohnen unbekannte Völker dort, und wenn die Toten dort wohnen, unterbrach sie ihn leidenschaftlich. Die Toten der ganzen Erde und aller Zeiten. Wenn sie auf den schwimmenden Eisfelsen zusammengekauert säßen, bitterfrierend in ihren dünnen Laken und mit glühenden Tränen das Eis durchsiebten, dass sie nicht mehr im heißen Leben sein können. Du hast Fantasie. Du hättest zur Feder greifen sollen. Es ist wohl zu spät dazu.
Zu spät? Denn die Frau, die das sagt, ist, für den Leser, längst tot, als Lars ihr begegnet und eine Nacht mit ihr verbringt. Für ihn ist sie eine lebendige Geliebte. Alles ist für ihn wirklich. Für die anderen ist alles Fiktion. Lars folgt der lebenden Toten. Sie verlassen Venedig gemeinsam in einer Gondel. Woher ist eine Gothic Novel, in der die Macht der Fantasie in den Wahnsinn übergeht, jedenfalls für den Leser. Die Hauptfigur selbst erfährt darin das größte Glück. Nur für den Leser ist klar, Fantasie gleich Hirngespinst. Alles ist Täuschung und Trug.
Wie viel Illusion verträgt die Wirklichkeit?
Mit der Macht der Fantasie, die Wirklichkeit zu verändern, wird auch das souveräne Individuum beerdigt. Franz Held vertreibt den Helden aus seiner Erzählung. Offenbar traut er keiner seiner Figuren mehr zu, dass sie mittels Fantasie die Realität korrigieren könnte. Er delegiert das Projekt des Anarchismus, die Demontage von Herrschaft, an den Lauf der Welt, beziehungsweise an die Natur der Dinge. Nicht das autonom und souverän gedachte Individuum, die Zeit wird's richten. Zum Beispiel in Venedig, in der Novelle »Der Untergang des Patriarchen«.
Markus Löwe, du hast viele Patriarchen und Dogen gesehen. Der Doge ist verschwunden, den Patriarchen hat der Zeitsturm noch nicht fortfegen können. Eine Mitra ist fester als eine Krone. Aber was der Sturm nicht vermochte, tut vielleicht die Versandung. Infolge der Sandanschwemmung durch die drei unten mündenden Flüsse, herrliche Boten der gottesnahen Alpenwelt, steigt nämlich das Niveau Venedigs immer höher und höher. In einem Jahrtausend dürfte die Markuskirche im Sand versunken und begraben sein. Und mit ihr der Krummstab des letzten Patriarchen.
Zeitsprung.
2002. Der Aktionskünstler Hans Winkler lässt in Venedig eine Gondel versinken.
Die Intention dieser Arbeit war das Untergehen. Ein Projekt, das letztendlich darin endet, dass eine Gondel versenkt wird. Und ich habe dann einen Gondolieri tatsächlich gefunden, der mir auch Tipps gibt. Und ich habe mit dem zusammen auch eine Strategie entwickelt, wie ein Boot versenkt wird. Das heißt, es sind ganz viele Luftkammern. Es ist ein wahnsinnig interessantes Boot. Und wir haben auch verschiedene Stellen so präpariert, dass einfach nicht an so eine Eskimo-Rolle oder einfach ein Umkippen erfolgt, sondern ein langsames Untergehen, was vielleicht auch der Stadt bevorsteht oder uns allen. Ich denke, alles geht irgendwie unter. Es ist einfach eine Realität. Ja. Und das hat man eben letztendlich visualisiert. An einem Tag bin ich dann mit dem Gondolieri untergegangen, mit der Gondel. Die Alltäglichkeit des Verschwindet das Untergehen, das hat mich da einfach interessiert.
Auf der Brücke ein Bettler keucht. Über der Brücke ein Stern verbleicht. Vor dem Keuchenden schiebt sich's schnell. Um den Bleichenden schimmert's hell. Kranker Bettler mit Hungerblick reckt den Arm um ein Pfennigstück. Sattes Publikum drängt vorbei. Und das duldet die Polizei.
Fest steht.
Ein Jahr nach dem Verschwinden von Franz Held schreibt Ludwig Jakubowski, ein Kollege aus dem Berliner Literaturbetrieb, in der Zeitschrift Die Gesellschaft einen Nachruf zu Lebzeiten.
Soeben finde ich in der neuen freien Presse folgende Notiz. Irrsinnsfall, man meldet uns aus Gries bei Bozen, der Romanschriftsteller Franz Herzfeld, Pseudonym Franz Held, aus Berlin, wurde hier wahnsinnig und musste der Irrenanstalt übergeben werden. Jetzt ruht Franz Held hinter Gittern aus, wie sein Weib, mitten unter Irren. Wie oft waren Verirrte darunter? Vielleicht klopft das süße Leben einmal noch an und holt den Verirrten sich zurück. Dann aber freundlicheren Pfaden und helleren Tagen entgegen. Sonst, meine lieben Freunde, lohnt es sich nicht. Lohnt es sich wirklich nicht.
Zurück zum Anfang. Zur Biografie von Franz Held. Und damit zum Verhältnis von Fiktion und Realität. Als wäre sein Leben wie sein Schreiben ein Essay über die fragwürdige Selbstverständlichkeit dessen, was wir sehen und wissen. Fest steht
1896. Franz Held verlässt Deutschland. Er findet mit seiner Familie Unterschlupf in einer Almhütte auf dem Geisberg bei Salzburg. Dort verschwindet Franz Held 3 Jahre später gemeinsam mit seiner Frau.
Es gibt so viele Poeten, die lügen. In ihren Werken wie im Leben. Franz Held war ein ehrlicher Mensch. Seine Seele gab sich, wie sie war. In ihrer Schönheit und in ihrer Brunst. In ihrer Wildheit und in ihrer Keuschheit. In ihrer Ehre wie in ihrer Schwachheit. Aber seine Seele hatte leider nicht jene Ecke, in welche der Hass und das Leid der Welt nicht hinkommt. Jenes Teilchen Seele, das in Männlichkeit alles überwindet, sogar sich selbst und seine große, hilflose Menschlichkeit. Und so unterlag er.
Fest steht
2002. Der Salzburger Fremdenverkehrsverein wirbt in seinem Prospekt mit der Lebensgeschichte von Franz Held. Sein Verschwinden wird zur Fiktion. Eine Urlaubsfantasie. Ein Märchen.
Wer kennt nicht das Märchen von Hänsel und Gretel, dem Kinderpaar, das von den Eltern im Wald zurückgelassen wurde? In Salzburg hat sich eine solche Geschichte in Wirklichkeit zugetragen. Im Sommer 1899 machte sich Bürgermeister Warnschein auf den Weg zur einsam gelegenen Hütte auf dem Gaisberg, weil Franz Herzfeld seit Tagen nicht im Dorf erschienen war und auch seine Post nicht abgeholt hatte. Als er die Hütte betrat, bot sich ihm ein tristes Bild. Der älteste Bub war total verschreckt und verweint. Er hatte 4 Tage lang in der Umgebung Mutter und Vater gesucht. Doch der 8-Jährige war nicht auf die Idee gekommen, Hilfe aus dem Dorf zu holen. Die 6-jährige Tochter rührte Mehl und Wasser in einem Topf und erklärte stolz, sie backe Omeletten. Die beiden Kleinsten waren voller Fäkalien und durchnässt. Was war geschehen? Die Eltern waren spurlos verschwunden, hatten die 4 Kinder ganz einfach in der Hütte inmitten eines tiefen Tannenwaldes zurückgelassen. Warum? Das ist bis heute unbekannt geblieben.
Wie viel Illusion verträgt die Wirklichkeit?
Ein totales Verschwinden. Das wäre für mich der konsequente Weg gewesen, dass er einfach von der Bildfläche verschwindet, ohne jemals wieder aufzutauchen. Also wie es zum Beispiel Arthur Cramart gemacht hat, er hat auch Familie und Kinder gehabt und er ist verschwunden. Und er hat Text über das Verschwinden geschrieben, auch an Breton einen Brief, dass die größte Tat eines Künstlers darin besteht, zu verschwinden. Und der tatsächlich 1918 in einem Ruderboot im Golf von Mexiko verschwunden ist, nie mehr wieder aufgetaucht ist. Bei ihm glaube ich, dass es tatsächlich so war, dass er als Aktion verschwunden ist. Nicht um seine Kinder zu verlassen, aber um seine Gedankenwelt zu Ende zu führen. Und bei Held ist ein anderer Aspekt noch, gell? Dass es absolut unklar ist. Und das passt ziemlich viel mehr zu Franz Held, dass es echt offen ist, dass alles offen ist, dass letztendlich auch alle Varianten möglich sein könnten.
Muss unser Hirn die alten Gedanken immer weiter schleppen?
Fest steht
2005. Hans Winkler findet im Nachlass von John Hartfield das Foto einer Hütte. Er baut sie nach und stellt die Rekonstruktion der Almhütte, in der Franz Held vor seinem Verschwinden lebte, ins Foyer der Berliner Akademie der Künste. An die Wand daneben projiziert er ein Dia. Es zeigt eine Alpenlandschaft.
Rekonstruktion und Projektion liegen nahe beieinander.
Hans Winkler schreibt die Geschichte von Franz Held, die Held-Saga. Der Aktionskünstler erzählt von einem begeisterten Alpinisten. Er verwandelt das Leben des Schriftstellers in eine Geschichte.
Die bürgerliche Welt, auch der Erfolg als Schriftsteller, interessierten Franz Held immer weniger. Er wollte seine Zukunft damit verbringen, ausschließlich in der Bergwelt zu leben und regelmäßig auf langen, ausgiebigen Wanderungen durch die Landschaft zu ziehen. Am liebsten alleine. In Gossensaß, der Ortschaft südlich des Brennerpasses, hatte sich Franz Held einem wandernden Geschichtenerzähler auf seinem Weg nach Bozen angeschlossen und rezitierte in Gaststätten seine Geschichten.
Hans Winkler ist selbst Alpinist. Auch der Aktionskünstler will die Fantasie ins Leben verlängern. Er will die Grenze auflösen zwischen Fiktion und Wirklichkeit.
Sie hörten, angesichts der Gletscher des Mont Blanc auf einem Grat schreitend, der nicht breiter war wie mein Alpenstock, habe ich mir eine Zigarette gedreht. zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Der Schriftsteller Franz Held. Eine Sendung von Daniela Plügge und Dietrich Brandz.
Ich denke auch, jeder soll sich seine eigene Story machen. Ja? Das ist ähnlich wie in der Hütte jetzt, der Nachbau von der Hütte, die John Hartfield in den 50er Jahren in Erinnerung an seine eigene Kindheit nachgebaut hat. Dass eben diese Hütte wieder in die Fantasiewelt jedes Eigenen reicht und jeder sich seine eigene Geschichte ausbaut. Und das ist eigentlich auch das Schöne an diesen Projekten. Dass es mir irgendwie fernliegt, dass man diese Person in einen Kasten steckt. Gell? Weil wir wissen ja letztendlich ja auch nicht eine Wahrheit, sondern man weiß einiges oder ich habe einiges jetzt erfahren. Aber es gibt nach wie vor noch eine Freiheit der Interpretation. Letztendlich auch die Freiheit, Geschichten auch reinzusetzen, Sachen wiederzuspiegeln, auch unsere Gesellschaft vielleicht wieder oder eigene Erfahrungen oder Geschehnisse rein zu projizieren und damit auch umzugehen, ja, oder deine momentanen Bedürfnisse oder Wünsche.
Es sprachen Doris Wolters, Bernd Hahn, Wolfgang Klar, Robert Atzlinger sowie Heiner Heusinger. Ton und Technik Rolf Knapp und Frank Biller. Regie Günther Maurer. Redaktion Walter Filz.